Der Gruß. Offenbarung 2, Vers 8. So spricht der Erste und der Letzte, der tot gewesen und wieder lebendig geworden ist. Der Erste und der Letzte, der tot gewesen und wieder lebendig geworden ist. Nun, dies sind nicht Worte eines Menschen. Ein gewöhnlicher Mensch, in Klammern, könnte er aus dem Grabe sprechen, würde sagen, ich bin der Erste und der Letzte, welcher lebendig war und tot ist. Das Erste, was mit einem Menschen geschieht, ist, dass er geboren wird, er lebt. Und das Letzte, was geschieht, ist, dass er stirbt. So, dies ist also kein Mensch, der da spricht. Dies ist die Gottheit. Der Mensch, in Klammern Adam, nahm das Leben und verwandelte es in Tod. Aber dieser Mensch, in Klammern Jesus, nahm den Tod und verwandelte ihn zum Leben. Adam nahm die Unschuld und verwandelte sie in Schuld. Dieser nahm die Schuld und verwandelte sie in Gerechtigkeit um. Adam nahm ein Paradies und verwandelte es in eine dürre, heulende Wüste. Doch dieser kommt wieder, um eine schwankende und in Zerstörung bebende Erde in ein anderes Eden zu verwandeln. Adam nahm ein Leben der Gemeinschaft mit der Freude mit Gott und wandelte es in eine Wüste geistlicher Finsternis, die alle Sünde, moralischen Zerfall, Schmerzen, Leiden, Täuschung, Verderben hervorbrachte, die im Inneren der Seele des Menschen streiten. Doch dieser nahm alle Tragik des Todes und der Erniedrigung, welche das Menschengeschlecht erfüllt hat, hinweg und brachte ein Leben der Gerechtigkeit und Schönheit hervor. So wie die Sünde einmal zum Tode herrschte, sollten jetzt wieder Menschen in Gerechtigkeit durch den einen, Christus Jesus, herrschen. Denn es ist nicht mehr so schrecklich wie einst bei der Übertretung, sondern jetzt ist sein Geschenk des ewigen Lebens umso reichlicher vorhanden. Hier ist er nun in der Mitte derer wandelnd, die er erlöst hat, nämlich seine Gemeinde. Und wer waren diejenigen, die erlöst wurden? Waren nicht viele, wie auch Paulus, Mörder und Verderber? Waren nicht viele, gleich dem sterbenden Schächer, Räuber und Menschenmörder? Alle waren Trophäen seiner Gnade. Alle wurden vom Tode zurückgebracht. Alle in Christus Jesus, dem Herrn, lebendig gemacht. Ich frage, ob ihr den Gruß an das erste Zeitalter beachtet habt und den an dieses Zeitalter. Tut sie einfach zusammen. So spricht der Herr, der die sieben Sterne in seiner rechten Hand hält und inmitten der Gemeinden wandelt. So spricht der Erste und der Letzte, der tot gewesen und wieder lebendig geworden ist. Dies ist ein und dieselbe Person. Und er lässt uns wissen, dass die Gemeinde sein ist. Wie der Same der Frucht sich in der Mitte der Frucht befindet, so ist er, der königliche Same, in der Mitte der Gemeinde. Wie allein der Same das Leben in sich trägt, so ist er der Urheber des Lebens für die Gemeinde. Sein Wandeln deutet auf seine unermüdliche Sorge für sie hin. Er ist der Erzhirte, der über die Seinen wacht. Das ist sein Recht, denn er hat die Gemeinde mit seinem eigenen Blut erkauft. Dies Blut ist das Blut Gottes. Derjenige, dem die Gemeinde angehört, das ist Gott, wahrhaftig Gott. Er ist der Erste und der Letzte. Dieser Titel buchstabiert die Ewigkeit. Er war tot und ist lebendig. Er zahlte den Preis des Todes, damit er das alleinige Eigentum des Tempel Gottes besitzt. Er herrscht über ihn, darin wird er angebetet. Er widersteht jedem, der sich seine Herrschaft und Autorität anmaßen will. Ohne Zweifel ist das der Grund, dass er sich in jedem Zeitalter als Gottheit vorstellt, um die Menschen zu warnen und zu trösten. Er warnt den falschen Weinstock und er tröstet den wahren Weinstock. Dies ist der eine, wahre, allmächtige Gott. Hört auf ihn und lebt. Zustand des Zeitalters. Offenbarung 2, Vers 9. Ich kenne deine Drangsal und deine Armut, dennoch bist du reich. Ich weiß auch, dass du von denen geschmäht wirst, welche Juden zu sein behaupten und es doch nicht sind, sondern sie sind eine Synagoge des Satans. Der Schlüssel für dieses Zeitalter ist offensichtlich die Trübsal. War schon im ersten Zeitalter Trübsal vorhanden, wird jetzt für das zweite Zeitalter eine verstärkte Trübsal vorausgesagt. Es gibt keinen Zweifel darüber, die folgenden Worte des Paulus für alle Christen anwenden zu dürfen, wo immer sie sich in der Welt und in jedem Zeitalter befanden. Hebräer 10, 32 bis 38. Denkt aber an die früheren Tage zurück, in denen ihr nach Empfang der Erleuchtung einen harten Leidenskampf geduldig bestanden habt, indem ihr teils selbst durch Beschimpfungen und Drangsale zum öffentlichen Schauspiel gemacht wurdet, teils an den Geschicken derer teilnehmen musstet, die in solche Lage versetzt waren. Ihr habt ja doch mit den Gefangenen mitgelitten und den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen, in der Erkenntnis, dass ihr selbst einen wertvolleren und bleibenden Besitz habt. Werft also eure freudige Zuversicht nicht weg. Sie bringt ja eine hohe Lohnvergeltung mit sich. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr nach Erfüllung des göttlichen Willens das verheißene Gut erlangt. Denn es währt nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, und nicht auf sich warten lassen. Mein Gerechter aber wird aus Glauben das Leben haben, und wenn er kleinmütig zurückweicht, hat mein Herz kein Wohlgefallen an ihm. Der bloße Umgang freundlicher Menschen mit den wahren Gläubigen kann schon wegen ihrer Gutmütigkeit den Tod bedeuten. Nun, Gott, der Herr, der Allmächtige, sagt: Ich weiß. Dort wandelt er in der Mitte seines Volkes. Dort ist er als Erzhirte der Herde. Doch hält er die Verfolgung zurück? Gebietet er der Trübsal Einhalt? Nein, er tut es nicht. Er sagt einfach: Ich kenne deine Drangsal. Ich bin mir deiner Leiden nicht unbewusst. Welch ein Anstoß ist dies doch für viele Menschen. Wie Israel, sie fragten sich, ob Gott sie wirklich liebte. Wie kann Gott gerecht und liebend sein, wenn er dasteht und zuschaut, wie sein Volk leidet? Deswegen stellten sie die Frage in Maleachi 1, Vers 1 bis 3. Dies ist der Ausspruch des Wortes des Herrn an Israel durch den Mund Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr, und da fragt ihr: Wieso hast du uns geliebt? Nun, ist nicht Esau der Bruder Jakobs gewesen? So lautet der Ausspruch des Herrn. Und doch habe ich Jakob geliebt, Esau aber gehasst, so daß ich sein Bergland zur Einöde gemacht habe und sein Erbteil zur Wüsten trifft. Seht, sie konnten die Liebe Gottes nicht ergründen. Sie dachten, dass Liebe bedeutet, nicht zu leiden. Sie dachten, Liebe bedeutet, wie ein Baby mit väterlicher Fürsorge getragen zu werden. Doch Gott sagte, dass seine Liebe eine erwählende Liebe sei. Der Beweis seiner Liebe ist Erwählung, dass dadurch, was auch immer geschieht, diese Tatsache unter Beweis gestellt werden sollte, dass sie durch seine Liebe zum Heil erwählt wurden. In Klammern, weil Gott euch zum Heil durch die Heiligung des Geistes und zum Glauben an die Wahrheit erwählt hat. Er mag euch dem Tod übergeben, wie auch Paulus. Er mag euch den Leiden übergeben, wie bei Hiob. Das ist ihm überlassen. Er ist souverän. Doch alles hat seinen Zweck. Wenn er keine Absicht hätte, wäre er der Urheber von Täuschung und nicht des Friedens. Sein Zweck ist, nachdem wir eine Weile gelitten haben, dadurch vollkommen gemacht, fest gegründet, gestärkt und verankert zu werden. Wie Hiob spricht: Er gibt uns Stärke. Hiob 23, Vers 6. Ihr seht, er selbst hat gelitten. Er lernte durch diese Dinge, die er erlitt, Gehorsam. Er wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Hebräer 5, Vers 8 bis 9. Und hat trotz seiner Sohnestellung an seinen Leiden den Gehorsam gelernt. Nachdem er so zur Vollendung gelangt war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ewigen Heils geworden. Deutlich gesagt, der wahre Charakter Jesu wurde durch Leiden vollkommen gemacht. Und gemäß Paulus hat er seiner Gemeinde ein gewisses Maß an Leiden zugedacht, dass auch sie durch den Glauben an Gott für ihn zu leiden haben, um in den Stand der Vollkommenheit zu gelangen. Warum wollte er dies so? Jakobus 1, Vers 2 bis 4. Er achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Ihr erkennt ja, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren muss aber zu voller Betätigung führen, damit ihr vollkommen und tadellos seid und sich in keiner Beziehung ein Mangel an euch zeigt. Wieso stand er dazu? Den Grund finden wir in Römer 8, Vers 17 bis 18. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben, und zwar Erben Gottes und Miterben Christi, wenn wir nämlich mit ihm leiden, um auch an seiner Herrlichkeit teilzunehmen. Ich halte nämlich dafür, dass die Leiden der Jetztzeit nicht wert sind, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Es sei denn, dass wir mit ihm leiden, sonst können wir nicht mit ihm herrschen. Ihr müsst leiden, um herrschen zu können. Der Grund dafür ist, dass einfach kein Charakter ohne Leiden geformt werden kann. Charakter ist ein Sieg, nicht eine Gabe. Ein Mensch ohne Charakter kann nicht herrschen, weil Macht, getrennt vom Charakter, satanisch ist. Aber Macht, verbunden mit Charakter, ist in der Lage zu regieren. Und weil er möchte, dass wir sogar seinen Thron teilen, auf der gleichen Grundlage, wie auch er überwunden hat und sich auf seines Vaters Thron gesetzt hat, so müssen auch wir überwinden, um mit ihm dort sitzen zu können. Und das kleine, vorübergehende Leiden, durch das wir gehen, ist nicht wert, verglichen zu werden mit der gewaltigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart wird, wenn er kommt. Oh, welche Schätze sind für diejenigen niedergelegt worden, die willig sind, durch viel Drangsal in sein Reich einzugehen. Lasst es euch nicht befremden, wenn heiße Prüfungen über euch kommen. Das sagt Petrus. Ist es befremdend, dass Gott uns durch einen christusähnlichen Charakter formen will, welcher durch Leiden geht? Nicht im geringsten, denn wir alle erleiden Prüfungen. Wir werden alle als Söhne Gottes geprüft und gezüchtigt. Nicht einer ist davon ausgenommen. Die Gemeinde, die nicht leidet und nicht versucht wird, hat ihn nicht. Sie ist nicht aus Gott. Hebräer 12, Vers 6. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und geißelt jeden Sohn, den er als den seinigen annimmt. Wenn ihr dagegen ohne Züchtigung bliebet, die doch allen zuteil geworden ist, so wäret ihr ja unechte Kinder und keine Söhne. Nun, dieser spezielle Zustand von Smyrna muss auf jedes Zeitalter angewendet werden. Kein Zeitalter ist davon befreit. Es gibt keinen wahren Gläubigen, der davon ausgenommen ist. Dies ist von Gott, das ist der Wille Gottes. Es ist notwendig. Wir benötigen, dass der Herr uns die Wahrheit lehrt und wir die Leiden haben, um dadurch Christus ähnlich zu werden. Die Liebe ist langmütig und freundlich. Matthäus 15, Vers 11 und 12. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Die bewölkten Himmel und Stürme des Lebens sind kein Zeichen dafür, dass Gott uns nicht wohlgesinnt ist. So auch nicht ein klarer Himmel und ruhiges Wasser ein Zeichen dafür, dass er uns liebt und wohlgesinnt ist. Sein Beweis des Wohlgefallens für jeden von uns liegt nur in dem Geliebten. Seine Liebe ist eine erwählende, die er vor Grundlegung der Welt für uns hatte. Liebt er uns? Oh ja, doch woher wissen wir es? Wir wissen es, weil er es so gesagt hat und kundgetan hat, dass er uns liebte, denn er hat uns zu sich hingezogen und uns von seinem Geist gegeben und zu Söhnen eingesetzt. Wie soll ich meine Liebe ihm gegenüber beweisen? Indem ich glaube, was er gesagt hat, und mich vorbildlich mit Freuden halte inmitten von Prüfungen, die er in seiner Weisheit mir zugedacht hat. Ich kenne deine Armut, in Klammern, doch du bist reich. Hier haben wir es wieder. Wir sehen ihn in der Mitte seiner Gemeinde hin und her wandeln, wie ein Vater, der auf seine Familie herabblickt. Er ist das Haupt seines Haushaltes. Er ist der Fürsorger, er ist der Beschützer. Dennoch schaut er auf ihre Armut. Ach, wie doch der unbelehrte Gläubige über dies stolpert. Wie kann Gott das ertragen, indem er in Zeiten der Not auf die Seinen herabschaut und nicht stehen bleibt, um dann nachzugeben und verschwenderisch ihnen zukommen zu lassen, was sie nötig haben? Hier wiederum müssen wir an die Liebe, Güte und Weisheit Gottes glauben. Das benötigen wir auch. Bedenket, wie er ermahnt. Sorget nicht für den morgigen Tag, was ihr essen werdet oder wie ihr euch kleiden sollt. Euer Vater weiß, was ihr bedürfet. Er, der die Lilie kleidet und den Sperling nährt, wie viel mehr kann er für euch tun? Diese natürlichen Dinge sind nicht die wahre Grundlage und Notwendigkeiten eures Lebens, denn das Leben des Menschen besteht nicht darin, was er besitzt, sondern trachtet vielmehr nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alle materiellen Dinge werden euch hinzugefügt werden. Das Volk Gottes ist nicht materiell gesinnt. Sie haben die Gesinnung Christi. Sie schauen nicht nach Schätzen hier unten aus, sondern suchen die von oben. Es ist eine absolute Wahrheit, dass die Mehrheit der Christen nicht wohlhabend ist. Vielmehr stehen sie auf der Seite der Armen. So war es in den Tagen Jesu. Das war auch so in den Tagen des Paulus und ist auch heute noch wahr. Ach, ist es nicht auch heutzutage wahr, in dem laodizeischen Zeitalter, dass das Kriterium für Geistlichkeit oft darin liegt, dass man eine Fülle von irdischen Gütern besitzt? Ach, wie reich doch die Gemeinde an Gütern ist, doch wie arm im Geist. Gesegnet seid ihr Armen, denn euer ist das Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, es ist nicht materiell, es ist in uns. Ein reicher Mensch ist reich in Gott, nicht an weltlichen Dingen. O, ruft der Geist, ich sehe deine Armut, ich sehe deine Not. Du hast nicht sehr viel, mit dem, was du hast, kannst du nicht prahlen. Was du hattest, wurde dir genommen. Froh hast du deinen Besitz dahingegeben, um ihn für den Ewigen einzutauschen. Du wirst verlacht, du wirst geschmäht. Du hast keine materiellen Quellen, auf welche du zurückgreifen kannst. Trotz allem bist du dennoch reich. Deine Sicherheit liegt in ihm, welcher dein Schild und großer Lohn ist. Dein Königreich wird erst noch kommen. Doch es wird kommen, und es wird von ewiger Dauer sein. Ja, deine Prüfungen und Leiden sind mir bewusst. Ich weiß, wie schwer es ist, da durchzugehen. Doch ich will an all das gedenken, wenn ich wiederkomme und euch als die meinen beanspruche, dann will ich euch belohnen. Dies ist jetzt nicht gegen reiche Menschen gerichtet, denn Gott kann auch reiche Menschen erretten. Einige Gotteskinder sind reich, aber Geld kann solch eine Schlinge sein. Nicht nur für die, die es haben, sondern auch für die, die es nicht haben. Damals, dort im ersten Zeitalter, rief Jakobus denen zu, die auf den Reichtum wohlhabender Leute schauten, habt den Glauben an den Herrn Jesus nicht so, dass ihr die Person anseht. Die Armen dort versuchten sich an die Reichen zu halten, um Hilfe von ihnen zu erhalten, anstatt dass sie auf Gott vertrauten. Tut das nicht, sagt Jakobus, tut es nicht. Geld ist nicht alles. Geld ist nicht die Antwort. Auch heute ist das nicht die Antwort. Wir haben mehr Wohlstand als je, dennoch wurde geistlich weniger erreicht. Durch Geld wirkt Gott nicht. Er wirkt durch seinen Geist. Und dieses Wirken des Geistes geschieht nur durch ein geweihtes Leben dem Wort gegenüber.